Der Herr ist auferstanden. Amen. Jesus von Nazareth, der im Jahre 30 nach Christus auf brutale Weise zu Tode gefoltert wurde, Jesus von Nazareth ist von den Toten auferstanden. Dieses Ereignis ist das bestbezeugte Ereignis der Antike, rein historisch betrachtet, rein von der Quellenlage, rein von dem, welche Dokumente, welche geschichtlichen, historischen Dokumente wir darüber haben. Das ist unabhängig davon, was wir darüber denken oder was wir darüber glauben, ob wir das für möglich halten, ob das in unser Welt und in unsere Weltanschauung passt oder nicht. Ob wir das letztendlich wegschieben und sagen, das kann nicht sein und das interessiert mich auch nicht. Aber rein als Geschichtswissenschaftler muss man sagen, das, was in den Evangelien vierfach beschrieben wird und gerade auch in dieser durchaus manchmal widersprüchlichen, spannungsvollen Weise, wie die vier Evangelisten darüber berichten, ist das ein starkes Indiz. Da ist etwas passiert, da muss etwas geschehen sein mit diesem Menschen, Jesus von Nazareth, das wir nicht einfach so wegschieben, nicht einfach erklären können. Aber die Kreuzigung und die Auferstehung als eine historische Tatsache, als ein historisches Geschehen zu betrachten, macht noch nicht viel mit uns. Es gibt ja Millionen von historischen Geschehnissen, die sind einfach passiert. Und ob wir das zur Kenntnis nehmen oder nicht, es hat keine Auswirkung, keine Bedeutung für uns. Einen entscheidenden Schritt weiter gehen wir, wenn wir das singen, was wir gerade in diesen Liedern gesungen haben, zum Beispiel für uns geboren, für uns gestorben. Oder dann eben auch für uns auferstanden. Da erkennen wir etwas und bekennen wir etwas, das weit über das rein historische Geschehen hinausgeht. Da messe ich diesem historischen Geschehen eine Bedeutung zu, die etwas mit mir zu tun hat. Ein entscheidender Schritt, dass das nicht nur einfach passiert ist, naja, es ist lange her, fast 2000 Jahre, da ist halt irgendwo in Jerusalem irgendwas passiert, so what? Nein, ich erkenne und bekenne, das hat etwas mit mir zu tun. Für mich. So wie wir das bekannt und gesungen haben mit unseren Liedern gerade eben. Aber Paulus geht im Brief an die Kolosser noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht nur, da ist etwas passiert. Er sagt nicht nur, da ist etwas für mich passiert, sondern er drückt das so aus. Lasst uns in den Kolosserbrief hineinschauen, Kapitel 2 und die Verse 12 bis 15 lesen. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Ich habe gerade gemerkt, dass ich die Luther 84 vorgelesen habe, aber ihr habt die Luther 2017 gehabt. Ein paar Worte waren anders. Ich habe mich hier vertan auf meinem Blatt. Aber ihr konntet trotzdem folgen. Paulus schreibt hier, mit ihm. Dreimal sagt er das. Also nicht nur, da ist etwas passiert. Das wäre die erste Stufe, die rein historische Stufe. Die zweite Stufe, er sagt nicht für uns, sondern er sagt sogar, wir sind mit ihm begraben. Wir sind mit ihm auferstanden. Mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden. Wie das? Ist das nicht komisch, nicht seltsam? Wir leben doch, wir sitzen heute Morgen hier. Das, was damals passiert ist, das Das ist doch Jesus passiert, das ist doch nicht uns passiert. Wie sollen wir uns das vorstellen? Wie können wir uns ein bisschen hineindenken in das, was Paulus hier zum Ausdruck bringt? Es gibt eine Geschichte aus dem Alten Testament, die uns da ein bisschen weiterhelfen kann, zu verstehen, was Paulus hier möglicherweise denkt und was, wie er das auf uns anwendet. Diese Geschichte kennen die meisten von euch. Es ist eine der bekanntesten Geschichten aus dem Alten Testament. Ist wahrscheinlich in den meisten Kinderbibeln auch drin, obwohl ich mittlerweile gar nicht mehr so überzeugt bin, dass sie da tatsächlich auch reingehört, weil sie auch ziemlich blutig ist. Aber ihr kennt diese Geschichte. Das ist diese Geschichte hier. Geschichte von David und Goliath. Für die, die sie noch nicht gehört haben, dieser große Riese, 3 Meter groß soll er gewesen sein, ein Philister, fordert die Israeliten zum Kampf heraus. Und da gibt es einen kleinen Hirtenjungen, David, der sich ihm entgegenstellt. Ein anderes Bild hier. Man sieht nicht ganz genau, was der David da in seiner rechten Hand hat. Eine Schleuder, mit der er diesen großen Riesen dann abschießt. Hier sieht man den Stein fliegen. Der Riese, da sieht man sein höhnisches Grinsen. Auch da nochmal eine Darstellung. Das ist ein sehr beliebtes Motiv. Ich weiß nicht, ob ihr es in eurer Kinderbibel auch entdeckt habt. Ich kann mich noch an Bilder erinnern, wo dann tatsächlich dann das auch gezeigt wurde, wie der David dann den abgeschlagenen Kopf in der Hand hat. Ja, wir lesen mal diese Geschichte, wenigstens auszugsweise, und versuchen dann das Kreuzigungs- und Auferstehen-Geschehen ist da ein bisschen drin zu entdecken. So. Und ein Vorkämpfer, so berichtet uns der Chronist hier in 1. Samuel 17, und ein Vorkämpfer trat aus dem Lager der Philister heraus. Sein Name war Goliath aus Gat. Seine Größe war 6 Ellen und eine Spanne. Und er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer begleitet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schekel Bronze. Und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzenes Krummschwert auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Ich glaube, das waren so 7 Kilogramm oder so. Und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin, rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Wozu zieht ihr aus, um euch in die Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und der Philister sagte: Ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Das Prinzip haben wir verstanden. Was da stattfinden soll, wozu der Philister, dieser Goliath, die Israeliten herausfordert, ist ein Stellvertreterkampf. Nicht alle gegen alle, sondern einer für alle. Einer für alle. Auf jeder Seite einen. Ein Kämpfer. Und das, was dieser Kämpfer erreicht oder nicht erreicht, überträgt sich auf das ganze Volk. Wenn er gewinnt, haben alle gewonnen. Wenn er verliert, haben alle verloren. Ein Stellvertreterkampf. Goliath auf der einen Seite, ein Repräsentant Israels auf der anderen Seite. Und natürlich können wir das total nachvollziehen, dass die Israeliten hier so ein bisschen zurückhaltend waren. Ganz gelinde gesagt. Man könnte ja vielleicht so 20 gegen einen, das könnte man sich vorstellen. Irgendwie würde man diesen Goliath ja auch zur Strecke bringen. Aber 1:1, nee. Da hat sich niemand getraut. Und wir lesen in 1. Samuel 17, das ging viele Tage so. Jeden Tag ist der Goliath da herausgetreten, hat sein Spektakel abgezogen, hat da seinen Bass ertönen lassen und hat die Schlachtreihen Israels verhöhnt und gesagt, ihr traut euch nicht, ihr seid alles Feiglinge, kommt doch einer her, wollen wir diesen Kampf ausführen. Es ist nichts passiert. Viele, viele Tage lang. Dann kommt David. David, der Hirtenjunge, der Proviant bringt für seine Brüder, kommt dorthin und hört das und sagt, wie bitte? Wir lesen mal Vers 26. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen, was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? David kommt in dieses Geschehen und er hört das und was passiert bei ihm? Er identifiziert sich mit seinem Volk. Er sagt, der verhöhnt uns. Der macht sich über uns lustig, der macht sich über Gottes Volk lustig. Er identifiziert sich in ganz tiefer Weise mit seinem eigenen Volk und er identifiziert sich mit diesem Kampfgeschehen. Er guckt sich das nicht an und sagt, das ist deren Problem. Es geht mich doch nichts an, ich bin hier nur ein Hirtenjunge, ich habe hier nichts zu tun, ich bringe nur Proviant. Das hätte er auch sagen können, aber er identifiziert sich mit diesem Geschehen. Das macht etwas mit ihm, das berührt ihn, es wühlt ihn auf, es bringt ihn in Wallung und er sagt, da muss was passieren. Er identifiziert sich zutiefst mit dieser Herausforderung, mit seinem Volk, mit den Soldaten seines Volkes. Und ihr wisst vielleicht, wie die Geschichte weitergeht. Er sagt, ich muss zum König. Er geht zum König Saul und sagt, ich will gegen den kämpfen. Ich mache das. Also David identifiziert sich mit seinem Volk, mit dieser Herausforderung und sagt, das ist auch meine Herausforderung. Das macht etwas mit mir. Er geht zu Saul. Und der Saul hat so seine Bedenken und sagt, ich weiß nicht, ob du das hinkriegst, du bist noch nicht so kampferprobt und so. Und diskutieren sie, er probiert auch mal noch die Rüstung an von Saul, das funktioniert alles nicht. Und David sagt dann, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich auch aus der Hand dieses Philisters retten. Und Saul sagt zu David, geh hin, der Herr sei mit dir. Was passiert hier? Hier beauftragt Saul den David. Er legitimiert ihn. Oder man könnte auch sagen, er identifiziert sich auch mit David. Hier überträgt der Saul dem David die Legitimation und sagt, du darfst für uns kämpfen. Du bist unser Mann. Ja, wir verstehen. Es findet hier so eine Art doppelte Identifikation statt. Der David identifiziert sich mit dem Geschehen, mit Israel und sagt, das ist mein Kampf, das ist unsere Ehre, meine Ehre, unser Gott, das alles steht auf dem Spiel. Und Saul wiederum identifiziert sich mit David und sagt, du bist unser Mann, du darfst diesen Kampf in unserem Namen, in unserem Auftrag kämpfen. Und dann auf diese, durch diese doppelte Identifikation wird der David zum Repräsentanten Israels. Er repräsentiert jetzt Israel in diesem Zweikampf. Wie das dann ausgeht, ich gehe zum Ende der Geschichte. Und David lief und trat zu dem Philister, das ist schon das Ende des Kampfes, und nahm dessen Schwert, zog es aus seiner Scheide und tötete ihn vollends und hieb ihm den Kopf damit ab. Er hat ihn vorher eben mit der Schleuder getroffen und verwundet und jetzt geht er hin und tötet ihn. Als aber die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. Und die Männer von Israel und Juda machten sich auf und erhoben das Kriegsgeschrei und jagten den Philistern nach bis zum Eingang von Gat und bis an die Tore von Ekron. Und die Erschlagenen der Philister fielen auf dem Weg von Shaarim bis Gat und Ekron. Und die Söhne Israels kehrten von der Verfolgung der Philister zurück und plünderten deren Lager. Soweit die Geschichte von David und Goliath. Das Prinzip haben wir, glaube ich, verstanden. Es geht hier einer für alle. Stellvertretung. Diese Stellvertretung passiert durch eine doppelte Identifikation. David mit Israel und Israel mit David. Und durch das, was da passiert, werden alle zu Siegern. Israel hat gewonnen. Nicht nur der David hat gewonnen. Nicht nur einer hat gewonnen, sondern alle haben gewonnen. Das war ja die Abmachung, das war ja das Prinzip dieses Kampfes. Gebt mir einen Mann, wenn der mich besiegt, dann sind wir eure Knechte, wenn wir euch besiegen, seid ihr unsere Knechte. So ganz weit weg von unserer heutigen Lebenswelt ist das dieses Geschehen gar nicht. Ich möchte noch ein anderes Beispiel anfügen, dass wir merken, dass es durchaus auch noch, obwohl im Orient war das viel massiver, viel gegenwärtiger, aber wir haben heute auch noch kulturelle Symbole und Ereignisse, die auf dem gleichen Prinzip beruhen, die auf die gleiche Art und Weise funktionieren. Kurze Frage, wer ist denn eigentlich gerade Fußballweltmeister? Jetzt will ich die richtige Antwort hören. Wir? Komisch. Hat jemand von euch da mitgekickt? War jemand von uns da unten auf dem Rasen damals gegen Argentinien? Ich weiß nicht, wer hat es gerade geschrien? Da hinten. Warum hast du nicht gesagt, ja, Weltmeister ist gerade Mario Götze und Manuel Neuer und wer da, also diese 12, die da auf dem Platz oder 11, die da auf dem Platz waren? Ja, genau. Ja, das ist das gleiche Prinzip. Da stehen 11 Männer auf dem Rasen, aber wir sind Weltmeister. Warum? Weil da eine doppelte Identifikation stattfindet. Bevor die Leute auf den Rasen gehen, die Fußballer, gut, die tragen schon mal also die deutschen Nationalshirts, also aber da wird die Nationalhymne gespielt. Da findet eine Identifikation statt. Da wird deutlich gemacht, das, was die jetzt machen, da unten, das ist nicht ihr Privatvergnügen. Das ist eine nationale Angelegenheit, Nationalhymne. Da findet eine wechselseitige Identifikation statt. Sie identifizieren sich mit uns, wir spielen für Deutschland und wir mit ihnen. Wir sind Weltmeister. Wir haben gewonnen. Und jetzt gehen wir wieder zurück in diesen Kolossertext und lesen den nochmal. Und ich glaube, dann wird es ein bisschen deutlicher. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches und hat uns vergeben, alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt. Jetzt lese ich schon wieder die falsche Übersetzung. Also, und hat über sie triumphiert in Christus. Mit ihm. Das, was Jesus dort getan hat, das ist auch mit uns passiert. Und zwar, weil hier eine doppelte Identifikation stattfindet und stattgefunden hat. Jesus Christus hat sich mit uns identifiziert. Als Jesus Mensch geworden ist, als Gottes Sohn in diese Welt gekommen ist und Mensch wurde, hat er sich auf eine unglaublich tiefe Art und Weise mit uns identifiziert. Ich bin euer Mann. Ich bin euer Retter. Ich bin einer von euch. Paulus sagt es in Philipper 2, er wurde Mensch. Und als ein Mensch erfunden und nahm Knechtsgestalt an. So wie wir. Du und ich. Jesus, Gott selber, hat sich mit uns identifiziert und gesagt, ich gehe in dieses Schlachtfeld. Ich kämpfe diesen Kampf. Ich bin für euch an eurer Stelle. Ich identifiziere mich mit euch. Das ist unglaublich. Wisst ihr, Jesus hat sich nicht nur mit den Frommen identifiziert. Als Jesus Mensch wurde, hat er sich mit jedem Menschen auf dieser Welt, der jemals gelebt hat und leben wird, identifiziert. Nicht nur für die, die heute Morgen hier sitzen. Aber es braucht auch noch eine zweite Identifikation. Paulus sagt hier, mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe. Mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes. Das heißt, das, was da passiert ist, das wird für mich dann real. Das wird zu meinem Sieg. Das wird zu meinem Kampf, wenn ich mich nun auch von meiner Seite aus her identifiziere mit Christus und sage, du bist mein Mann. Du bist unser Mann, unser Retter. Das, was du getan hast, das gilt auch für mich. Ich identifiziere mich damit. Die Bibel nennt dieses Identifikationsgeschehen schlicht und einfach Glauben. Glauben. Das, was dort geschehen ist, das bin ich. Jesus steht dort, wo ich stehen könnte, müsste. Aber diesen Kampf würde ich niemals bestehen. So wie Goliath. Ja. Nee, never, ever kann ich diesen Kampf kämpfen. Jesus kämpft einen Kampf und hat einen Sieg errungen, den ich niemals erringen könnte. Er hat den Tod besiegt, er hat die bösen, teuflischen, dämonischen Mächte entmachtet. So lesen wir es in Vers 15 hier. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert. Das ist ein Kampf, der mir zu groß ist, zu schwer. Aber Jesus hat ihn gekämpft. Und nun kommt alles darauf an, dass ich mich damit identifiziere. Wie passiert das? Die Bibel nennt das Glauben. Und diesen Glauben bringt man dann auch zum Ausdruck in der Taufe, wo man das dann öffentlich dokumentiert und das nochmal auch symbolisch an sich erfährt. Ich bin eins mit Christus. Ich mache mich eins mit Christus. Das kann in einem einfachen Gebet passieren. Ich möchte die Musiker auf die Bühne bitten. Wir werden gleich ein Lied singen von Paul Gerhardt. Und da ist eine Strophe drin, die das auch zum Ausdruck bringt. Die singen wir nachher gleich. Die möchte ich gerne uns vorlesen. Können wir die auch bitte noch anzeigen? Genau. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied. Wo mein Haupt durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Er reiset durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reiset durch die Hölle. Ich bin stets sein Gesell. Das ist genau das, was wir in Kolosser 2 finden. Das ist genau das, was wir bei David und Goliath finden. Das ist genau dieses Geschehen. Ich hänge mich an Christus. Ich hänge mich an ihn. Und wo er durchgeht, da gehe ich mit. Das, was er durchkämpft, das durchkämpft er mit mir. Das ist das mein Sieg, mein Tod, meine Auferstehung, mein neues Leben. Ich hang und bleib auch hangen an Christus als ein Glied. Wo mein Haupt ist, durch ist gangen, da nimmt er mich auch mit. Er reise durch den Tod, durch Welt, durch Sünd, durch Not. Er reise durch die Hölle, ich bin stets sein Gesell. Der Christus, der Sieger von Golgatha, der reißt mich da durch. Der bringt mich da durch. Das, was er erlebt hat, das ist mein Erleben. Das ist mein Schicksal. Und das, was er dort vollbracht hat, das wird einmal auch sichtbar werden, tatsächlich dann auch an meinem Leib, wenn ich auferstehen werde, wenn das, was ich jetzt glaube, tatsächlich dann auch sichtbar wird. Und ich möchte uns heute Morgen einladen, dass wir uns mit diesem Jesus identifizieren. Dass wir sagen, du bist mein Retter. An dich hänge ich mich. An dir bleibe ich kleben. Im Leben und im Sterben. Du bist meine einzige Hoffnung, mein einziger Retter. Ohne dich bin ich verloren, aber mit dir lebe ich in Ewigkeit. Ohne dich bin ich mit Sünde und Schuld beladen, aber mit dir bin ich frei und neugeboren zum ewigen Leben. Und wenn du das heute vielleicht zum ersten Mal tust, dann mach das jetzt in einem stillen Gebet. Sag das diesem Jesus, du bist mein Mann, du bist mein Retter, du bist mein Sieger, du bist mein König, ich hänge mich an dich. Aber wisst ihr, eine Sache möchte ich da noch anfügen. Vielleicht erinnert ihr euch daran, an diese Geschichte von David und Goliath. Was ist denn passiert, als der David den Goliath erschlagen hat? Sind die Philister alle gekommen und haben gesagt, hier, unsere Waffen, wir ergeben uns euch? Die sind geflohen. Und die Israeliten mussten auch noch kämpfen. Die mussten auch noch nachjagen dem Feind. So heißt es da, wir haben es gelesen. Die mussten tatsächlich dann doch auch noch aktiv werden. Das heißt, der Sieg ist vollbracht. Die haben schon gewonnen und doch müssen sie jetzt selber auch noch aktiv in diesen Sieg einsteigen und den sozusagen verifizieren. Wir müssen ihn bekräftigen mit ihrem Leben. Sie jagen diesen Philistern nach, sie holen sie ein, sie kämpfen gegen sie, und am Schluss heißt es, und sie plünderten ihre Lager. Das ist die Herausforderung. Christus ist für uns gestorben. Wir sind mit ihm auferstanden. Aber jetzt kommt es darauf an, dass wir in diesem Sieg auch leben. Dass wir das tatsächlich dann auch vollziehen mit unserem Leben. Dass wir sagen, ja, und jetzt kämpfe ich diesen Kampf. Ich werde mich nicht abfinden mit der Sünde in meinem Leben. Ich will brechen mit den schlechten Gewohnheiten in meinem Leben. Ich habe vielleicht den Kampf schon längst aufgegeben. Ich habe mich schon abgefunden damit. Aber nein, ich stelle mich heute an Ostern erneut auf diesen Sieg von Jesus. Ich gehe diesen Kampf an. Ich resigniere nicht. Ich habe Hoffnung. Es gibt einen Sieger. Ich identifiziere mich mit ihm. Und ich will diesen Sieg von Jesus tatsächlich dann auch in meinem Leben ausleben, in meinem Alltag, in meiner Existenz. Ich kämpfe neu diesen guten Kampf des Glaubens. Ich kämpfe ihn mit Jesus, weil er ihn schon für mich gekämpft hat. Ich möchte uns einladen, dass wir jetzt in einem Gebet, das ich gleich spreche, dass wir einfach uns mit hineingeben in dieses Geschehen und diese Sache festmachen mit unserem Herrn. Jesus, du bist der Sieger. Du hast das für uns gekämpft. Und wir erkennen das als ein Wunder. Etwas, das wir niemals hätten tun können. Du hast dich mit uns identifiziert. Und wir identifizieren uns heute an Ostern auch mit dir. Du bist unser Retter. Du bist unser König. Du bist unser Kämpfer, unser Sieger, unser Heiland. Wir glauben dir, wir vertrauen dir. Und Jesus, dort, wo ich schon aufgegeben habe, diesen Kampf des Glaubens zu kämpfen, wo ich mich abgefunden habe mit Dingen in meinem Leben, die nicht in Ordnung sind, ich möchte neu den Kampf aufnehmen. Ich möchte neu auf deinen Sieg mich stellen. Ich möchte das ergreifen, dass du die bösen Mächte, die Sünde, den Tod besiegt hast. Ich möchte absagen aller Sünde, allem Schlechten in meinem Leben, das du dort nicht haben möchtest. Ich stelle mich auf deinen Sieg. Ich ergreife dieses neue Leben. Ich möchte leben als jemand, mit dem du schon gesiegt hast. Ich möchte leben als jemand, der schon mit dir auferstanden ist. Danke, dass du an meiner Seite bist. Danke, dass heute Ostern ist und ich diese Hoffnung und diesen Mut wieder neu fassen darf. Ich ehre und preise dich. Amen. Wir singen gemeinsam dieses Lied von Paul Gerhardt: Auf, mein Herz, mit Freuden.